Gottes Kinder unterwegs zum Himmel. Das beschreibt unseren Zustand. Und ich lese 1. Johannes 3, Vers 1 bis 9. Seite 375 in unserer Bibel. Seht, welch eine Liebe hat uns der Herr, der Vater, erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Darum kennet euch die Welt nicht, denn sie kennet ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und er wisset, dass er ist erschienen, auf dass er unsere Sünde wegnehmen und keine Sünde in ihm und ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibet, der sündiget nicht. Wer da sündiget, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kindlein, lasset uns niemand verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündiget von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibet bei ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Letzten Sonntag haben wir über Kolosser 1 ab Vers 15 gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus die sichtbare Erscheinung und das Ebenbild des unsichtbaren Gottes hier auf dieser Erde ist. Kolosser 1, 15, welcher nämlich Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Das heißt, Jesus war sichtbar, als er hier auf dieser Erde war, aber Gott war immer unsichtbar. Wir lesen das auch in 1. Johannes 4, 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und die Frage ist, warum lässt sich Gott von keinem Menschen sehen? Warum gab es nie einen Menschen, der Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat? Wir finden dazu eine Antwort in 2. Mose 33, als Gott mit Mose redet. Dort lesen wir in 2. Mose 33, 17, der Herr sprach zu Mose, was du jetzt geredet hast, will ich auch tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Er aber sprach, also Mose sprach, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das heißt, Mose will gerne die Herrlichkeit Gottes sehen. Und was antwortet Gott in Vers 20 und sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir lesen dann in den folgenden Versen, dass Gott an Mose vorüberzieht und dass Mose quasi Gott nur von hinten sehen darf, weil kein Mensch das Angesicht und die Gegenwart Gottes überleben würde. Denn jeder Mensch, der vor Gott von Angesicht zu Angesicht, der ihm begegnet von Angesicht zu Angesicht, der muss sterben. Jeder Mensch, der ihm gegenübersteht, von Angesicht zu Angesicht, wird sofort tot umfallen. Warum ist das so? Wir lesen in Jesaja 6 von einer Begegnung zwischen Jesaja und Gott. Und dort lesen wir in Jesaja 6, Vers 1, des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, unterhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. Es ist davon auszugehen, dass Jesaja nicht das Angesicht Gottes gesehen hat, aber er hat Gott gesehen, wie er auf einem Thron sitzt. Und dann bekommt Jesaja es mit der Angst zu tun und er sagt in Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja weiß sofort, dass er mit seiner Sünde die Gegenwart Gottes nicht überleben wird. Wisst ihr, Sünde ist unser größtes Problem. Unsere Schuld und Sünde ist unser ganz, ganz großes Problem. Und wenn wir mit unserer Schuld und Sünde Gott begegnen müssen, dann sterben wir sofort. Kein Mensch wird ohne Vergebung die Gegenwart Gottes überleben oder aushalten. Denn Gott ist ein heiliger Gott. Sein Feuer, sein Zorn verbrennt uns. In seiner Gegenwart gibt es keine Sünde. Und alles, was seine Gebote missachtet, wird verbrennen, in die Hölle und später in den feurigen Pfuhl geworfen. Denn Gott nimmt Sünde sehr ernst. Er in seiner Heiligkeit, er bestraft Sünde immer sofort mit dem Tod, immer sofort mit der Verdammnis. Deshalb sind alle menschlichen Vorstellungen vom Himmel, dass wir mit Gott diskutieren könnten, ihm etwas fragen können, ist kompletter Blödsinn. Diese Leute kennen die Bibel nicht. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 36 bis 37, ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Jedes unnütze Wort müssen wir vor Gott verantworten. Ganz ehrlich, meine unnützen Worte sind nicht zu zählen und deine auch nicht. Deshalb gibt es keinen Menschen, der vor Gott bestehen kann. Dazu kommt, dass die unnützen Worte nur ein winziger Teil unserer Sünden sind, die wir als Menschen begehen können. In Galater 5 finden wir eine von den vielen Listen in der Bibel, wo Sünde aufgezählt wird. Galater 5, Abvers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, die Werke des Fleisches sind Werke der Sünde, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, das ist Streit, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Es gibt keinen Menschen, der mit seiner Sünde nicht in dieser Liste vorkommt. Und dann kommt noch die Ursünde des Menschen, unser Stolz und Hochmut. Satan hat sich ja in seinem Stolz über Gott erhoben und wir erheben uns auch in unserem Stolz ständig über Gott und über andere Menschen und über die Gebote Gottes. Deshalb lesen wir in Sprüche 16, 18, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, denn stolzer Mut kommt vor dem Fall. Warum erzähle ich das? Warum rede ich von Schuld und Sünde im Angesicht des heiligen und allmächtigen Gottes? Weil wir Menschen nichts Dringenderes als Vergebung brauchen. Sünde ist das größte Problem, das du und ich haben. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Unsere Sünde verdammt uns. Und nur Jesus kann unsere Schuld und Sünde vergeben. Nur wer die Vergebung Jesu annimmt, der wird gerettet. Nur wer Jesus um Vergebung bittet, der bekommt ewiges Leben. Dem wird vergeben. Deshalb ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte der Tod Jesu am Kreuz, der unsere ganze Sünde bezahlt hat. Wir haben das nicht verdient. Es war allein Gottes grenzenlose und vollkommen unverständliche Liebe, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Römer 5, Vers 8, darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott preist, beweist, er offenbart seine Liebe zu uns. Er ist für uns gestorben, als wir kein Interesse an ihm hatten, als wir in der Sünde waren, dass wir gar nicht wussten, wie dringend wir Vergebung brauchen. Und wenn ich mir überlege, wie heilig Gott ist und wie seine Heiligkeit alles vernichtet, was sündig und unheilig ist und in seine Nähe kommt, dann ist für mich völlig unverständlich, dass Jesus sogar noch für uns starb, obwohl er Sünde so verabscheut. Und über diese Tatsache freut sich Johannes in 1. Johannes 3 und damit beginnt unser Text für heute. Gottes Kinder kommen in Gottes Herrlichkeit, mein erster Punkt. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Darum kennet euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Das wird Gottes Kinder, kennen wir aus Johannes 1, Vers 12. Dort lesen wir Johannes 1, 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Immer und immer wieder predigen wir das. Nur wer Jesus aufgenommen hat, ist ein Kind Gottes. Ohne Buße und Bekehrung kommt kein Mensch in den Himmel. Taufe bringt nichts, Mitgliedschaft bringt nichts, ein frommes Leben bringt nichts, eine fromme Herkunft bringt nichts, Spenden bringen nichts, deine guten Taten bringen nichts. Nur die ehrliche Bitte um Vergebung und die Aufnahme Jesu in dein Leben machen dich zu einem Kind Gottes. Und wenn wir das nicht getan haben, weil wir zu stolz oder zu hochmütig sind, weil wir denken, wir brauchen das nicht, dann hat unser Leben mit Gott nichts zu tun, egal wie fromm wir sind, egal wie oft wir den Namen Gottes in den Mund nehmen. So gerne würden wir das den Menschen einhämmern, ihnen sagen, wie wichtig das ist. Daran entscheidet sich Himmel und Hölle für unser Leben. Und Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Soll jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus würde gerne das Abendmahl mit allen Menschen halten. Das ist die engste Liebesgemeinschaft mit Jesus. Aber dazu müssen wir die Türe unseres Herzens auftun. Und das braucht immer Demut und Erkenntnis von Schuld und Sünde. Und das ist die Wahrheit. Deshalb beginnt Jesus als Anfang zu predigen in Markus 1, Vers 15. Er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und jetzt sagt Jesus in unserem Text, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Was ist das für eine Liebe, dass wir als Gottes Kinder bezeichnet werden? So soll man uns heißen, so soll man uns nennen, Kinder Gottes. Wir gehören unserem Vater im Himmel. Kinder haben immer einen Vater. Und es ist nicht irgendein Vater, es ist der allmächtige Gott, der so heilig ist, dass er jede Art von Sünde verabscheut. Und unser Vater im Himmel ist der Gott, der zu Moses sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und trotzdem ist Gott unser Vater und wir sind seine Kinder. So soll man uns nennen, Kinder Gottes. Und schaut uns doch an, was für elende Sünder wir sind. Schaut uns doch an, wie schnell wir in unserem Stolz verletzt sind, wie schnell wir in Sünde fallen, wie schnell wir voller Heuchelei sind. Aber all das hat uns Gott vergeben, das sieht er nicht mehr. All das hat unser Herr Jesus mit seinem Blut am Kreuz abgewaschen und bezahlt. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für ein unfassbares Geschenk? Und als Kinder Gottes haben wir den Geist Gottes, der in uns lebt und das Wort Gottes, das uns seinen Willen aufschließt und stärkt, uns Kraft gibt. Galater 4, Vers 6, weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit, Abba, lieber Vater. In uns Kindern Gottes wohnt der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns zeigt, was richtig und falsch ist. Und diesen Geist Jesu in uns, das trennt uns von dieser Welt. Das steht immer im Gegensatz zu dem, was diese Welt will. Deshalb steht in 1. Johannes 3, Vers 1, darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Kein Mensch ohne Jesus kann uns verstehen. Keiner versteht, was Jesus für uns bedeutet. Nur weil Jesus und damit seinen Geist hat, der versteht, wie wichtig uns Jesus ist. Warum es bei uns immer um Jesus geht. Paulus sagt in Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch aber mal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, wir sind da Kinder Gottes, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Derselbige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir uns zu ihm bekehrt haben. Und wer sich bekehrt hat, der weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Und die Welt, die Gott nicht kennt, die ganz sicher den Geist Gottes nicht hat, die kann uns nie verstehen. Ohne Buße, ohne Bekehrung und die Bitte um Vergebung sind wir blind, sagt die Bibel, aufgrund unserer Übertretungen und Sünden. Egal wie Menschen sich anstrengen, egal wie klug sie daherschwätzen, wer zu Jesus in den Himmel kommen will, muss Buße tun und muss Jesus annehmen. Wer nicht zu Jesus gehört und kein Kind Gottes ist, der hat keine Antenne für die Kraft, für das Wirken des Geistes in den Kindern Gottes. Und jetzt sagt Johannes weiter, meine Lieben, sind wir nun Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden? Wir sind nun Gottes Kinder und ist nun noch nicht erschienen, was wir sein werden. Interessant, Johannes sagt, es ist nach außen noch nicht sichtbar, was mit uns passieren wird. Denn trotz aller Vergebung leiden wir alle unter unserer Schuld und Sünde. Trotz Vergebung leben wir in einer gefallenen Welt, die von der Sünde zerstört ist. Wir lassen uns von der Sünde verführen, selber zerstören. Deshalb lesen wir auch in Römer 8, ab Vers 22, denn wir wissen, dass alle Kreatur, also die ganze Schöpfung, sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immer da. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Die Bibel sagt, die Kreatur, die ganze Schöpfung, stöhnt unter der Sünde. Die Tatsache, dass Tiere sich auffressen, dass Lebewesen sterben und leiden, ist eine Folge der Sünde. Sünde macht allen Lebewesen Angst. Ängstet sich immer da, steht hier. Wir sehnen uns mit der Natur, dass wir von dieser vergänglichen, von dieser kranken Welt, von diesem sterbenden Körper befreit werden. Aber das ist noch nicht sichtbar, steht hier. Deshalb steht hier, ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Und dann geht es weiter in 1. Johannes 3, Vers 2. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier redet Johannes davon, dass wir Gott sehen werden, dass wir ihm gleich sein werden. Darauf warten wir Kinder Gottes, dass wir einen Leib bekommen, der unverweslich ist, der sündlos ist. Einen Ewigkeitsleib, der keine Schmerzen, keine Sorgen, keinen Tod mehr kennt. Einen verklärten und herrlichen Leib, wie ihn Jesus hatte, als er nach seiner Auferstehung den Jüngern begegnet ist. Jesus hatte einen Leib, der durch feste Mauern gehen konnte, der sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt hat. Wir lesen davon in Matthäus 28, Vers 9, als Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern in geschlossenen Räumen begegnet. Auch in Offenbarung 21 wird geredet von einem Leib, den wir bekommen, und vom Himmel, der unseres Leibes zu Hause sein wird. Offenbarung 21, 1 bis 4. Spricht Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, zubereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann, und hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, eine Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott wird mit ihnen ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Diese Verse beschreiben den Himmel. Das ist die Heimat der Kinder Gottes. Und dass wir dorthin gehen, davon redet unser Bibeltext für heute. In 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und die Frage ist, wann wird das passieren, dass wir Jesus gleich sein werden? Wann werden wir diesen verherrlichten, die Bibel spricht von einem verklärten, verherrlichten Leib bekommen, wie ihn Jesus nach seiner Auferstehung hatte? Wann werden wir den allmächtigen Gott sehen, wie er ist? Johannes redet hier von der Entrückung. Das ist das nächste Ereignis, das uns bevorsteht. Dieses Ereignis kann jeden Tag kommen. Wir lesen in Matthäus 24, was passieren wird und was diese Zeit kennzeichnet, wenn das passiert. Und man hat den Eindruck, dass das genau unsere Zeit beschreibt, in der wir leben, mit Seuchen und Hungersnot. Von der Entrückung der Kinder Gottes lesen wir in 1. Thessaloniker 4, 1. Korinther 15 und Philipper 3, Vers 20. Und ich lese uns beispielhaft 1. Thessaloniker 4, Vers 15 bis 18. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen, das sind die Gestorbenen, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Jesus holt seine Kinder zu sich. Und hier wird es beschrieben. Er holt uns ab, um uns aus dieser kaputten Welt zu befreien, um uns einen unvergänglichen, herrlichen Leib zu geben. Und dann steht hier am Ende von 1. Johannes 3, Vers 2, wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier steht, wir wissen, nicht wir vermuten, denn wir wissen ganz sicher, dass Jesus kommt, uns zu sich holen wird. Und dann werden wir Jesus und Gott sehen, so wie er ist. Das heißt, wir werden den heiligen Gott sehen, der zu Mose gesagt hat, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und wir werden nur deshalb den heiligen Gott sehen können, weil Jesus uns unsere Schuld und Sünde vergeben hat und alle Sünde bezahlt hat. Sonst würden wir die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes gar nicht aushalten. Die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes muss gewaltig sein. In Offenbarung 20,11 wird uns der Thron Gottes beschrieben, bevor das große Gericht stattfindet und dort steht, und ich sah einen großen weißen Stuhl und den darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Auf dem großen weißen Stuhl sitzt Jesus, um die Welt zu richten. Und vor seinem Angesicht flieht die Erde und der Himmel, weil er aufgrund der Heiligkeit Gottes, weil es keinen Platz gibt für Schuld und Sünde und für die Herrschaft Satans. Vor dem großen weißen Stuhl, vor dem Milliarden von Menschen stehen werden. Wir können uns das nicht vorstellen, wie sehr Gott das Böse und die Sünde und unseren Stolz und Hochmut verabscheut. Und es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Im Angesicht Jesu gibt es keinen Raum für Sünde, keinen Raum für Stolz, keinen Raum für falsche Prioritäten, keinen Raum für Liebe für diese Welt, die uns nur Dinge anbietet, die wir alle nicht festhalten können. Und davon redet Johannes jetzt im Rest des Textes. Unsere Heimat ist im Himmel. Unser Herr Jesus hat uns vergeben. Er wird uns zu sich holen. Wir werden einen neuen, perfekten Leib bekommen. In einer Umgebung sein, in der es keine Sünde und keine Tränen mehr gibt. Und deshalb fordert uns Johannes heute schon auf, dass wir uns auf dieses Leben in der Herrlichkeit vorbereiten. Das ist mein zweiter Punkt, Reinigung vor Gottes Herrlichkeit. 1. Johannes 3, Vers 3, und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Die Hoffnung, von der Johannes redet, ist die Hoffnung auf die Entrückung, wenn Jesus uns zu sich holt. Das kann jeden Augenblick passieren. Dann sind wir bei Jesus. Und alle anderen Leute bleiben hier und warten auf das große Gericht Gottes, das Gott über diese Erde versprochen hat und bringen wird. Und wir werden immer bei Jesus sein und wir werden eine Freude und einen Frieden erleben, der mit allem, was wir aus dieser Welt kennen, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wir können es uns nicht vorstellen. Deshalb redet Philipper 3, Vers 20 von folgendem: Unser Wandel, also unser Leben, aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes des Jesu Christi. Wir warten, dass er kommt und uns holt. Des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären, also verherrlichen wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Die Folge unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit ist, dass wir heute schon so leben sollen, dass Jesus in allen Dingen den Vorrang hat. Unser Wandel, unser Leben ist heute schon im Himmel. Wir leben in Gedanken an das, was auf uns wartet. Wir nehmen das, was um uns herum passiert, mit den Augen Jesu wahr. Wir wissen, dass Jesus am Ende alle Menschen richtet wird. Er wird sich alles unterwerfen. Wir brauchen nicht für Gerechtigkeit kämpfen, für eine bessere Welt. Das macht unser Herr. Er hat alles im Griff. Alles wird so passieren, wie er es vorgesehen hat. Auch ist uns sehr bewusst, dass diese Welt vergehen wird mit allem, was sie uns anbietet. Alles, was die Welt an Prioritäten für uns hat, hat in den Augen Gottes überhaupt keine Priorität. Warum? Es ist vergänglich. Es ist sinnlos, schreibt der Prediger. Deshalb schreibt Jesus in 1. Johannes 2, 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist mein großes Problem und das ist dein großes Problem, dass wir die Welt lieb haben. Mit ihrer Lust, mit ihrem Genuss, mit ihrem Stolz, mit ihrem Reichtum, mit ihrem Ansehen, das sie uns anbietet. Aber die Liebe zur Welt ist voller Lügen, denn sie hält nie, was sie verspricht. Das ist immer so. Die Menschen suchen in der Welt nach Befriedigung, nach Frieden und am Ende sind sie immer nicht glücklich. Nur wer den Willen Gottes tut, nur wer ihm den ersten Platz gibt, der wird Frieden finden, der wird innere Erfüllung haben. Alles andere lässt uns leer, alles andere täuscht uns. Und wisst ihr, das Schlimme ist, bei mir und bei dir, wir verstehen das nicht. Und deshalb ist es der Bibel so wichtig, dass wir Jesus in allen Dingen den Vorrang geben. Kolosser 1, Vers 18. Lasst uns der Sünde fliehen, denn ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, steht hier, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. So wie Jesus rein ist, so sollen wir nach Reinheit streben. 1. Johannes 3, Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Wir Christen haben Vergebung unserer Sünde. Wir können unseren Platz im Himmel nicht mehr verlieren. Wir sind Kinder Gottes. Wenn du einmal ein Kind Gottes bist, dann bleibst du für immer ein Kind Gottes. Das ist unverdiente Gnade Gottes und Barmherzigkeit. Aber Sünde bleibt Sünde. Und wir können nicht bewusst in Sünde leben und dann glauben, dass Gott uns hilft. Wir haben keine Ahnung als Christen. Ich habe keine Ahnung und du auch nicht, um wie viel Segen, wie viel Kraft Gottes wir uns bringen, weil wir bewusst in Sünde leben. Weil wir uns über Gott und sein Wort hinwegsetzen. Jesus sagt in Matthäus 7, 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Fels baute. Gottes Wort hören und tun bringt einen ungeheuren Segen mit sich. Das ist klug, das ist weise. Das ist ein Leben auf Fels gebaut, steht hier. Auf einem festen Fundament. Wisst ihr, ich kenne keine Situation, in der ich jemals den Gehorsam Gott gegenüber bereut hätte und du auch nicht. Ich kenne keine Situation, in der ich nachher gesagt hätte, ich habe zu viel gebetet, hätte mehr arbeiten sollen. Das gibt es nicht. Ich habe zu viel die Bibel gelesen, hätte mehr arbeiten sollen. Das gibt es nicht. Ich habe zu viel Geld für Jesus gegeben. Das gibt es nicht. Das wird es nie geben. Das ist so dumm. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen als Christen. Aus Johannes 3, Vers 5. Und wisset, dass er ist erschienen, auf dass er unsere Sünden wegnehme und es keine Sünden in ihm. Stellt euch das vor, er hat uns unsere Sünde weggenommen. Weggenommen. Die ist nicht mehr da. Wo gibt es denn sowas? Die Befreiung von Vergebung und die Vergebung von unserer Schuld und Sünde, die ist gewaltig. Das ist Liebe und Gnade Gottes. Da fallen uns zentnerschwere Lasten von unserem Herzen. Das gibt es sonst nirgends. Aber da muss uns bewusst sein, dass dort, wo Jesus regiert, dort gibt es keine Sünde. Da gibt es überhaupt keine Sünde, steht hier. Keine Notlüge, keine Toleranz, keine Entschuldigung, keine Erlaubnis für die kleinste Sünde. Johannes 3, 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Nicht sündigen schaffen wir nie, wir wissen das. Unser Leben lang. Und wisst ihr, je älter du wirst, je mehr erkennst du deine Sünde. Und dann merkst du, was für ein elender Sünder du bist. Nicht sündigen schaffen wir nur, wenn wir ganz nahe bei Jesus sind. Nur wer in Jesus bleibt, der sündigt nicht. Und in Jesus bleiben geht nur mit täglicher Zeit für Bibellesen und Gebet. In Jesus bleiben ist nur möglich, wenn ich ein Herz für Jesus habe, für seine Gemeinde, wenn Jesus einen großen Raum in meinem Leben einnimmt. Was hier noch steht, ist sehr interessant. Wer da sündiget, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Nicht sündigen ist der größte Reichtum, den wir in unserer Beziehung zu Jesus haben können. Mich erinnert das, ich habe es schon mal hier gebracht in der Predigt, als Mose lange mit Gott gebetet hatte und ganz nahe bei Gott war. Da lesen wir, er hat dann auch die 10 Gebote bekommen, 2. Mose 34, 29 bis 30. Da nun Mose vom Berge Sinai ging, hatte er 2 Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, das waren die 10 Gebote, und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte davon, dass er mit ihm geredet hatte. Und da Aaron und alle Kinder Israels sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihn anzuschauen. Was glaubt ihr, wie das sein wird, wenn wir vor Gott stehen, wie wir uns fürchten, ihn anzuschauen? Mit seiner Heiligkeit. es keine Sünde mehr gibt. Das Angesicht Moses glänzte, weil er Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hatte. Deshalb kann kein Mensch das Angesicht Gottes sehen, ohne sofort zu sterben. Mose war mit Gottes Geist, mit Gottes Kraft, mit Gottes Gegenwart so erfüllt, dass sein Angesicht glänzte von Gottes Herrlichkeit. Das zeigt uns ein bisschen, welcher Reichtum die Gegenwart Gottes in deinem Leben dir anbieten möchte. Wer sündigt, hat nicht verstanden, was Jesus für einen Reichtum für uns hat. Alles, was du dafür hergibst, ist es 100.000-mal wert. Die Nähe Jesu verändert uns vollkommen von innen heraus. Sie verändert dein Reden, dein Auftreten, die Liebe, die du ausstrahlst. Sowas kann nur Jesus schaffen. Kommen wir zum Schluss. Jesus zerstört alle Werke der Sünde und des Teufels, mein dritter Punkt. 1. Johannes 3, Vers 7. Kindlein, lasset euch niemand verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Die Verführung durch Sünde in dieser Welt ist allgegenwärtig. Sie ist gewaltig. Wir alle kämpfen mit unserer Sünde. Aber es lohnt sich, keine Sünde zu dulden, für ein Leben mit Jesus zu kämpfen. Denn auch wir als Christen müssen verantworten, wie wir hier gelebt haben. Es lohnt sich, Jesus in allen Dingen den Vorrang zu geben. Ich glaube, dass das für uns Christen das größte Problem ist. Das ist auch mein größtes Problem, dass ich Jesus und sein Wort in allen Dingen den Vorrang gebe. Weil sich das für alle Ewigkeit auszahlen wird. In 2. Korinther 5, Vers 10 steht, da geht es nur um die Christen, die bereits alle gerettet sind und bereits alle einen Platz im Himmel haben. Auch die Christen, auch wir, werden vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen, um einen Lohn zu empfangen, auch wenn wir den Himmel schon bekommen werden. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Unsere Vergebung bringt uns in den Himmel. Aber wir werden für alle Ewigkeit mit dem Lohn leben müssen, den wir vor Jesus bekommen, für das, was wir getan haben. Wenn mir das bewusst wird, wenn ich darüber nachdenke, dann bereue ich heute schon meine Lauheit, meine mangelnde Leidenschaft für Jesus. Lasst euch nicht verführen. Sünde ist grauenhaft. Vor allem für unseren Lohn im Himmel. Nehmen wir Sünde nicht auf die leichte Schulter. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, steht hier. Denn der Teufel sündiget von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer Sünde tut, der wird zum Werkzeug des Teufels, auch wenn er ein Christ ist. Wir wissen das, wir kennen das. Jede Sünde vertreibt den Geist Gottes. Drückt ihn in die Ecke, du wirst ihn nie verlieren, aber er hat keinen Raum mehr. Es gibt so viele unglückliche Christen, die ganz bewusst in Sünde leben. So viele traurige Christen, die in ihrer Traurigkeit selber schuld sind, weil sie einfach nicht mit Jesus leben, weil Jesus einfach nicht den Vorrang hat. Und mit dem kämpfen wir alle, ich und du, wir alle kämpfen damit. Weil wir einfach in bewusster Sünde leben und es nicht ändern wollen. Und das ist eine Schande für Jesus und seine Gemeinde. Denn Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn er in einem Christen die Werke des Teufels zerstört, dann zerstört er immer auch dich. Das sollte uns eigentlich klar sein. 1. Johannes 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde. Punkt. Denn sein Same bleibt bei ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Interessant. Im Gleichnis vom Sämann in Lukas 4 ist der Same das Wort Gottes. Dieser Same bleibt in deinem Herzen, er bewahrt dich vor der Sünde. Die Kraft des Wortes Gottes ist gewaltig. Gottes Wort ist Wahrheit und Leben. Es ist das Brot des Lebens, von dem du lebst. Es ist Speise für den geistlichen Menschen. Auf Gottes Wort hin wurde diese Erde erschaffen. Gottes Wort schafft Neues, auch in deinem Leben. Gottes Wort ist der größte Schatz, den wir hier auf dieser Erde in der Hand halten können. Deshalb wird Gottes Wort angegriffen, von allen unterschätzt, auch von uns Christen. Ich habe festgestellt, wenn ich Gottes Wort im Herzen trage, dann blockiert das die Sünde. Es befreit mich von Bindungen. Es macht mich seelisch gesund. Gottes Wort hat unendlich viel mehr Kraft als das Gespräch mit jedem Psychologen, jedem Psychotherapeuten, jedem Menschen, der kluge Worte sagt. Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Das ist das, was uns Johannes 3,9 sagen will. Gottes Wort muss unser täglicher Begleiter sein. Es muss unsere Gedanken, unser ganzes Leben bestimmen. Gottes Wort ist der Same, die Kraft gegen jede Sünde, die uns in Besitz nehmen möchte. Und zum Schluss, vergesst nicht, was wir in 1. Johannes 3, 2 gelesen haben. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus wird kommen. Heute, morgen, jeden Augenblick. Unsere Heimat ist im Himmel. Und wir werden unseren Herrn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Eine Herrlichkeit, die wir nicht verstehen, nicht beschreiben können. Wir können nur ahnen, was das für eine Herrlichkeit ist, wenn wir von dem Bericht von Mose lesen, wie sein Angesicht leuchtete. Darauf freuen wir uns. Wir freuen uns auf den Himmel. Wir Christen, wir gehen in den Himmel. Wir rechnen fest damit. Gottes Kinder sind unterwegs zum Himmel. Lass uns das bewusst sein. Jesus kommt wieder. Amen. Herr Jesus, du kommst wieder in Herrlichkeit. Wir haben das vorher gesungen. Und Herr Jesus, ich danke dir für das, was wir in dir haben. Dank dir für dein Wort, für die Kraft, die darin steckt. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Macht, die du uns in unsere Herzen gegeben hast. Herr, hilf, dass wir dir in allen Dingen den Vorrang geben. Das ist mein Wunsch für mich und für uns alle. Herr, das ist unser größtes Problem. Gib, dass wir es verstehen, um was für einen Reichtum wir uns bringen. Danke für die Klarheit deines Wortes. In Jesu Namen. Amen.